alle hier begrüßen zu dürfen und auch die, die zu Hause zuschauen. Richtig schön, dass ihr alle da seid zu diesem Gedenktag. Wir haben es eben ja schon gehört, Gedenktage, da gibt es ganz, ganz viele davon. Und jeder Gedenktag, der erweckt so eine gewisse Szene irgendwie im Kopf. Zum Beispiel der 11. September 2001. Die meisten wissen wahrscheinlich noch, was sie da gemacht haben. Und sie haben auch gewisse Bilder im Kopf, warum wir diesen Gedenktag haben. Das ist anders als an anderen Tagen, wie zum Beispiel den 9. September 2001. Also ich weiß nicht, was ich da gemacht habe und ich weiß auch nicht, für was dieser Tag steht. Und so gibt es Gedenktage und heute feiern wir auch so einen Gedenktag. Und zwar das Sterben des wohl einflussreichsten Mannes, der je gelebt hat. Von Jesus Christus. Es geht um das Sterben von Jesus Christus an einem Kreuz. Das ist der Tag, an dem wir uns heute an diesem Karfreitag erinnern wollen. Und wenn wir an Jesus denken, dann denken wir an einen erstaunlichen Charakter, an jemand, der etwas bewegt hat, an jemand, der viel gesprochen hat und durch seine Worte bis heute, bis in die heutige Zeit, vielleicht sogar bis in dein Leben hinein mit seinen Worten etwas bewirkt hat und verändert hat, etwas bewegt hat. Aber allein Worte, das hatten viele andere auch. Und viele andere haben auch etwas bewegt durch ihre Worte. Aber was ist eigentlich mit dem Leben? Wenn man das Leben von bekannten Philosophen zum Beispiel anschaut, dann merkt man, das sind auch nur Menschen. Auch wenn das, was sie gesagt haben, eigentlich ziemlich bewegend ist, vielleicht sogar einiges verändert hat. Und heute, da schauen wir uns eine ganz, ganz besondere Szene an von einem Menschen, und zwar von Jesus, so wie ihn die Bibel darstellt. Und wir schauen mal, wie waren das, diese letzten Momente von Jesus? Viele Menschen sagen, dass in den letzten Momenten an dem Todesbett, dann, wenn der Augenblick des Todes kommt, dass der wahre Charakter eines Menschen zum Vorschein kommt. Dann, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn man weiß, okay, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Da gibt es ganz schön gruselige Geschichten, zum Beispiel aus den Konzentrationslagern, ganz, ganz, ganz schreckliche Geschichten, wo Menschen das wahre Gesicht gezeigt haben im Angesicht des Todes. Und heute haben wir eben diese Szene vom Kreuz von Jesus. Jesus weiß, dass er stirbt. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Wie wird sich Jesus jetzt verhalten? Was wird er sagen? Was wird er tun? Die Worte und die Taten müssen übereinstimmen. Das ist für uns ganz arg wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich könnte eine Hantelstange mit 150 Kilo hochheben, und ich könnte das aber nicht, weil ich würde es gar nicht zeigen, dann würden die vielleicht sagen, ja, das kann der gar nicht. Und heute wollen wir mit diesem Blick mal von dem, was Jesus eigentlich so alles behauptet und gesagt hat, mal gucken, was passiert so in den letzten Momenten, dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Und diese Geschichte, die wollen wir uns heute im Lukas-Evangelium anschauen. Lukas ist ein ganz gewissenhafter Mensch, der versucht, etwas historisch gut darzustellen und zu erklären, wie es wirklich war. Und er ist auch ein guter Beobachter. Und diese Geschichte, wie sie Lukas gezeigt hat in seinem Evangelium, wir finden das in allen anderen drei Evangelien, die es in der Bibel gibt, auch diese Geschichte. Und heute schauen wir uns mal an, wie hat Lukas das dargestellt? Was sehen wir da, was Jesus getan hat in den letzten Momenten seines Lebens?
Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die 6. Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er.
Das war die Geschichte vom Karfreitag. Ganz am Anfang, da tut Lukas etwas. Er erklärt, was passiert. In 2, 3 Sätzen erklärt er das Ganze einmal komplett. Da ist die Rede von einer Schädelstätte. Wir wissen nicht genau, warum sie Schädelstätte genannt wird. Wir wissen nur, dass es ein schrecklicher Ort war, ein sehr düsterer Ort. Und auch an diesem Tag hat er seine Rolle gut ausgefüllt, diese Schädelstätte. Heutzutage ist die Kreuzigung von Jesus oder das Kreuz an sich ein Motiv, was überall vorkommt. Und es gibt auch einige Filme über die Kreuzigung von Jesus. Und da wird alles sehr, sehr krass dargestellt. Mein Papa hat immer gesagt, so viel Blut, wie Jesus in dem Film verliert, so viel hat ein Mensch gar nicht. Und er hat sich immer tierisch darüber aufgeregt, dass das so übertrieben dargestellt wird. Und interessant ist es, wenn wir hier diesen Bericht von Lukas sehen, da ist er erstmal ganz arg schlicht, ganz einfach. In ein paar Versen lesen wir fast beiläufig: Der Retter, gottgleich, stirbt am Kreuz. Jesus stirbt in einem Nebensatz, neben 2 anderen Verbrechern. Sein Name wird ganz am Anfang nicht mal erwähnt in Vers 33. Wir kriegen ja von Lukas einfach mal erstmal nur diese harten Fakten. Jesus wird nicht groß gehighlightet, es wird kein großes Tramram gemacht, sondern es wird hier ganz nüchtern erzählt. Jesus bekommt keine besondere Stellung, außer dass er in der Mitte ist, aber er hat kein erhöhtes Kreuz oder ein vergoldetes Kreuz oder irgendein anderes Kreuz. Nein, es ist ein Kreuz neben 2 Schwerverbrechern. Und Lukas, der stellt immer wieder in seinem Evangelium die Demut und die Nähe von Jesus zu den Menschen dar, gerade auch zu den schwachen Menschen. Und hier kommt es nochmal raus, wie er Jesus wahrgenommen hat. Jetzt wird Jesus hier zu Unrecht gekreuzigt. Selbst Herodes und Pilatus, die geben das zu, die sagen, wir können da keinen Fehler finden. Warum sollen wir ihn kreuzigen? Ich verstehe das nicht. Nur das Volk schreit, dass sie ihn tot haben wollen. Es ist also Unrecht, was hier passiert. Ungerechtigkeit. Und jetzt die Frage, wie reagiert Jesus auf diese Ungerechtigkeit? Wie würdest du reagieren, wenn dir etwas zu Unrecht passiert, etwas Schlimmes und du vielleicht sogar dafür sterben müsstest? Wie würdest du reagieren? Ich war gestern in Stuttgart, da habe ich eine Demo gesehen, da wusste ich gar nicht, kamen die plötzlich mit ihren Trommeln und allem, die haben sich aufgeregt, weil sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben und waren richtig laut und haben rumgebrüllt und so weiter. Wie reagiert Jesus auf diese Ungerechtigkeit? Was tut Jesus jetzt? Wir müssen uns jetzt nochmal vor Augen malen, was dort passiert. Jesus, der leidet. Er bekommt die Nägel durch die Hände geschlagen. Er steht dort, halbnackt, verspottet von den Menschen, unter Schmerzen und Leid. Und das Ganze zu Unrecht. Und jetzt lesen wir von der Reaktion von Jesus. Seine erste Aussage am Kreuz ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zuerst fällt hier auf, er spricht seinen Vater an. Er redet nicht die Menschen an, die ihn gerade kreuzigen, die ihm Leid zufügen zu Unrecht, sondern er redet mit seinem Vater. Das ist das Erste, was er sagt: Vater. Und dann sagt er: Vergib ihnen. Er sagt quasi: Ja, es ist Unrecht, aber vergib ihnen. Er betet für seine Feinde. Er betet um Vergebung für seine Feinde. In Matthäus 5, da hat Jesus gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Das sagt er da. Und hier am Kreuz zeigt er es selbst praktisch, wie es aussieht. Jesus lehrt am Kreuz. Er lehrt uns, er lehrt seine Jünger, er lehrt die Menschen um ihn herum, was Feindesliebe bedeutet. Was eine Liebe bedeutet, die über das Menschliche hinausgeht. Sein Herz schlägt für die Verlorenen. Er wünscht sich von ganzem Herzen, dass diese Menschen Vergebung erfahren. Und Vergebung ist nicht nur einfach, ich vergebe dir gemeint, sondern dass eine Trennung aufgelöst ist zwischen Mensch und Gott. Jesus hat Mitgefühl, selbst in der schwersten Stunde seines Lebens. Welcher Mensch ist in der Lage, am Tag seiner Hinrichtung, seiner ungerechten Hinrichtung, für seine Feinde zu beten, um Vergebung zu beten? Was für eine Liebe, die Jesus hier zeigt. Jesus steht hier nicht nur kurz davor, sein Leben zu verlieren, sondern auch seine Identität. All das, für was er gelebt hat, für was er gekämpft hat, all die Jahre. Er wollte, dass die Menschen begreifen, wer er ist. Dass sie an ihn glauben. Und jetzt steht aus menschlichen Augen alles vorm Zusammenbruch. Rein menschlich betrachtet könnte man sagen, ja, er hat verloren. Er hat es nicht geschafft, die Menschen zu überzeugen. Er, der Messias, der Retter. Doch was passiert jetzt? In den nächsten Versen lesen wir davon, dass ganz unterschiedliche Menschen sagen, was sie von Jesus halten. Wir lesen von den Soldaten, wir lesen von den geistlichen Führern des Volkes, wir lesen von dem Volk selbst und von den Verbrechern, die mit Jesus hingerichtet werden. Jesus wird hier dreimal verhöhnt, verspottet und beleidigt. Und dreimal wird Jesus hier aufgefordert, sich selbst zu helfen. Dreimal von unterschiedlichen Menschen. Quasi: Kannst du das nicht, Jesus? Du hast doch immer so laut gesprochen, dass du der König bist, dass du hast die Wunder getan und jetzt schaffst du das nicht? Er ist herausgefordert. Er steht in der Versuchung. Mit einem Schnips könnte er alles umdrehen. Bist du also gar nicht der Messias? Vielleicht kennen wir das noch von den Mutproben damals, als Kleine, als Kinder. Das traust du dich doch eh nicht. Das ist eine Herausforderung. Es ist auch eine Versuchung zu sagen, ah doch, ich versuch's trotzdem. Aber Jesus hält stand. Jesus war nicht gekommen, um der Held der Menschen zu sein, sondern der Held der Menschheit. Und es war ein großer Unterschied. Vielleicht hätte er in diesem Moment der Held von diesen Menschen sein können und die hätten gesagt, wow, der kann das ja wirklich. Aber da wäre er nicht zum Held der Menschheit am Kreuz geworden. Und ganz ehrlich, er hat so viel Wunder getan, so viel, wo Menschen sagen könnten, das muss doch Gott sein. Und sie haben trotzdem nicht geglaubt. Und Jesus wusste das. Jesus wusste das. Und deswegen ist er treu geblieben. Er hatte eine klare Bestimmung und er war kurz vor dem Ziel. Er ist gekommen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. und am Kreuz, um am Kreuz unschuldig für unsere Sünden zu sterben. Wir lesen in Vers 36, dass die Soldaten ihm Essig bringen wollten. Und auch in den Parallelstellen sehen wir, dass es Essig mit Myrrhe oder mit irgendeiner Galle gemischt ist. Das alles sind Betäubungsmittel. Und als Jesus das merkt, dass es dieses Betäubungsmittel ist, dann lehnt er das ab. Er spuckt es aus. Warum? Wollte Jesus so viel Schmerzen wie möglich ertragen an diesem Moment? Nein. Wasser hätte er genommen, um seinen Durst zu stillen. Aber das wollte er nicht nehmen, dieses Betäubungsmittel, weil er bei klarem Verstand bleiben wollte. Er wusste um die Versuchung, er wusste, dass es jetzt drauf ankommt. Und er ist klar geblieben, beständig. Er war sich seines Auftrags bewusst. Wenn Jesus darauf eingegangen wäre und gesagt hätte, okay, jetzt ist eh gleich vorbei, dann wissen wir nicht, wie es weitergegangen wäre. Vielleicht würde der Dialog, den wir gleich sehen, anders aussehen. Wir hören jetzt die Verbrecher, wie sie miteinander reden, auch über Jesus. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Dialog, weil er klar macht, was Menschen von Jesus halten und auch halten können. Der eine Verbrecher verhöhnt Jesus. Er glaubt nicht, dass Jesus der Messias ist, für den selbst der Tod nicht der Schlusspunkt ist. Er sagt, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Hilf auch uns, ist ein Hilferuf. Doch sein Hilferuf geschieht ohne ein Schuldbekenntnis. Da sagt der andere Verbrecher, wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er hat aber nichts getan, nichts Unrechtes. Und dieser andere Verbrecher, der erkennt seine Schuld, der ist sich dessen bewusst, was er falsch getan hat. Und so hängt er dort am Kreuz neben Jesus. Und deshalb sagt er zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Dem ersten Verbrecher hat Jesus nicht geantwortet, zumindest lesen wir das nicht, aber mit diesem spricht Jesus. Und er sagt ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt ein Sprichwort, weil viele auch gesagt haben, ja, wenn der das so spät sagt, dann kann ich das doch genauso sagen. Das Sprichwort heißt, eine späte Reue ist selten echt. Doch hier am Kreuz, da sieht Jesus in das Herz von diesem Verbrecher. Und er weiß, was da gerade passiert ist. Und er ist genau für diese Menschen gekommen, zur Vergebung. Jesus hat hier am Kreuz nicht nur Liebe für seine Feinde, sondern auch Vergebung für die Bußfertigen, für die Menschen, die Vergebung wollen. Jesus macht hier klar, warum er gekommen ist. Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Er lehrt uns am Kreuz, was es heißt, seiner Bestimmung zu folgen. Das war das, was Jesus im Blick hatte und dafür hat er bis zum Schluss gekämpft. Und dann ändert sich die Szene. Plötzlich wird es dunkel. Eine Sonnenfinsternis steht bevor, kommt. Und die Sonne, die hört einfach mal auf zu scheinen. Und wir wissen aus dieser Zeitrechnung, dass es keine natürliche Sonnenfinsternis gewesen sein kann, sondern dass es etwas Übernatürliches war, weil es gar nicht zu diesem Zeitpunkt hätte stattfinden können. Das heißt, das ganze Setting wird plötzlich dunkel und düster. Und wir lesen hier, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Der Tempel im Alten Testament, der steht für die Gegenwart Gottes, da wo Gott wohnt. Und plötzlich zerreißt dieser Vorhang. Die Trennung durch die Sünde ist gebrochen. Keine Gebote können diese Trennung je mehr aufheben. Es ist die dunkelste Stunde im Leben von Jesus. Er trägt die Schuld der Menschen. Aber Jesus ist noch nicht tot. Diese Sünde, die Gott und Mensch trennt, die wird er tragen. Und deshalb lesen wir im Matthäus-Evangelium, dass Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das sind nicht die letzten Worte, die Jesus hier sagt. Im Matthäusevangelium lesen wir an dieser Stelle, dass Jesus noch einmal etwas laut schreit, bevor er stirbt. Und Lukas berichtet davon, was er schreit. Die letzten Worte von Jesus sind: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und dann stirbt er. Ein zweites Mal spricht er hier zu seinem Vater. Noch immer ist diese vertrauensvolle Beziehung nicht gebrochen. Bis kurz vor dem Tod ist Jesus in Verbindung mit seinem himmlischen Vater und er nennt ihn Vater. Bis zu diesem Moment, wo er stirbt. Und dann kommt dieses schöne Bild von Jesus, wo er sagt, er befiehlt, er gibt seinen Geist in die Hände seines Vaters. Und mit dem Geist ist das ganze Leben gemeint, alles, was er ist, seine Identität, alles, was er je getan hat, das, was ihn ausmacht, alles. Und dieses ganze Leben übergibt er seinem Vater in die Hand. So sehr vertraut er seinem Vater. An Karfreitag, heute, da ist dieser Gedenktag an das Sterben von Jesus am Kreuz. Diese Szene, so wie sie uns die Bibel berichtet, die zeigt uns auf ganz besondere Weise, was für einen Gott wir in Jesus haben. Jesus hat viel in seinem Leben gesagt und auch getan und gezeigt. Doch ich glaube, diese letzten Momente sind nochmal ganz besonders. Ich ermutige euch, das nochmal gemeinsam, vielleicht zu Hause in der Familie, zu lesen. Das sind die letzten Momente, bevor er stirbt. Und hier sehen wir, dass Jesus selbst bis in den Tod die Kontrolle hält. Keine Ungerechtigkeit von Menschen bringt ihn vom Ziel ab. Selbst die Versuchung, jetzt nochmal was zu beweisen. Jesus weiß, warum er stirbt und deshalb behält er selbst hier die Kontrolle. Jesus hat nicht nur gesagt, liebt eure Feinde, er hat es gelebt, selbst am Kreuz. Und wir sehen hier das Vertrauen, das Jesus gegenüber seinem Vater hat, selbst im Angesicht seines Todes. Was für einen echten, treuen, demütigen, liebenden Gott haben wir in Jesus. Wenn nicht er, wer ist dann vertrauenswürdig? Der Grund, warum Jesus gestorben ist, ist die Vergebung der Sünden. Das Wegnehmen von der Trennung zwischen Gott und uns, dass wir in Beziehung mit ihm leben können. Und ein sehr, sehr bekannter Vers, den ich sehr selten nenne, ist Johannes 3, Vers 16. Und er drückt das alles nochmal in einem Vers sehr gut aus. Und den möchte ich kurz nochmal vorlesen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und diese Einladung, die gilt jedem Menschen. Wir haben gesehen, dass es einen Verbrecher gab, der hat es nicht angenommen und er wollte es nicht annehmen. Er hat keine Reue gehabt und hat Jesus nicht als den gesehen, der er ist. Aber der andere, der hat gesagt, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, ich hab's voll verbockt, mein Leben ist verwirkt. Und selbst für diesen Menschen in den letzten Momenten hat Jesus Hoffnung. Und er spricht ihm zu, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich glaube, diese Einladung, die gilt jedem Menschen. Jedem Menschen. Vielleicht hat dich heute etwas angesprochen, was du vorher noch nie so in dieser Geschichte gelesen hast vom Kreuz. Ich finde die selber immer wieder sehr bewegend und entdeckt neue Dinge. Vielleicht hast du heute auch gemerkt, Jesus spricht nochmal ganz konkret zu dir. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und kennst diesen Jesus noch gar nicht. Da will ich dich ermutigen. Komm doch gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auch gerne zum Gebetsteam. Und dann lass uns reden. Und lass uns mit diesem Jesus reden. Reden mit Jesus, das will ich jetzt auch tun. Ganz zum Schluss nochmal. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass wir das sehen dürfen in dem Leben und auch im Sterben von dir, dass du treu geblieben bist, dass du vertrauenswürdig bist, dass wir zu dir hinblicken und sehen dürfen, wie gut du bist. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass wir das annehmen dürfen, diese Einladung, dass sie jeden von uns gilt, heute Abend. Jesus, und ich danke dir dafür, dass wenn wir diese Beziehung haben, sie Bestand hat, weil du treu bist, Jesus. Amen.